Wortbetrachtungen über das Lukasevangelium. Vorbemerkung: Dieser Band stellt den Inhalt einer Reihe von Wortbetrachtungen über das Lukasevangelium mit C.A. Coates während der Jahre 1929 bis 1931 dar. Er ist aus damals aufgenommenen Notizen zusammengestellt und sorgfältig durchgesehen worden. Einige Abschnitte dieses Evangeliums wurden nicht von diesen Notizen erfasst. Und deswegen waren einige Lücken in dem Umfang der Lehre unvermeidlich. Die angeführten Schriftstellen sind aus der von J. N. Darby aus dem Grundtext übersetzten Elberfelder Bibel. 1. In seinen letzten Worten im Timotheusbrief lenkt Paulus die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass Lukas bei ihm war, was den geistlichen Hinweis in sich schließt, dass der Dienst des Lukas mit demjenigen des Paulus neu verknüpft ist. Die Schriften des Lukas stellen Dinge dar, die wesentlich sind, um Paulus zu verstehen. Er allein von den Evangelisten berichtet insbesondere über die mit der Himmelfahrt des Herrn verbundenen Umstände. Paulus wurde dadurch bekehrt, dass er Jesus im Himmel als den Verherrlichten sah. Die Person aber, die er als er im Himmel weilend erkannte, war auf Erden von Augenzeugen gesehen worden, und um die Person zu erkennen, die jetzt im Himmel ist, brauchen wir die Evangelien, besonders das Lukasevangelium. Um ihn da, wo er ist, im Himmel, zu erkennen, müssen wir ihn so kennenlernen, wie er hienieden war. Derjenige, der jetzt im Himmel ist, hat auf dieser Erde als der demütige Mensch gewandelt. Er wurde von einer Schar gesehen und gehört und bedient, die mit ihm vertraut war. Dieses Evangelium ist geschrieben worden, auf das uns die höchste Gunst von Gott gewährt werde, in einer geistlichen Weise das zu sehen und zu hören, was diejenigen gesehen und gehört haben, die Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Uns gehört das Vorrecht, mit ihnen an dem, was sie an dem Gepriesenen gesehen und gehört haben, teilzuhaben. Keine größere Gunst könnte uns erwiesen werden, und wenn wir es nicht verstehen, über ihn auf seiner Laufbahn in dieser Welt nachzusinnen, werden wir ihn nicht so erkennen, wie er jetzt im Himmel ist. Unsere Erkenntnis seiner selbst im Himmel hängt davon ab, was in ihm auf Erden geoffenbart worden ist. Lukas und Paulus waren beide in derselben Lage wie wir. Keiner von ihnen hatte den Herrn persönlich auf Erden gesehen. Lukas aber folgte genau von Anfang an den Dingen, die ihn betrafen. Und Gott hat sich des Lukas bedient, um die genaue Erkenntnis und Zuverlässigkeit dieser Dinge zu übermitteln. Es gibt gewisse Dinge, die unter uns völlig geglaubt werden. Die glaubende Schar ist noch auf Erden, und gewisse Dinge wurden von dieser Schar völlig geglaubt. Gott sei Dank, dass es so ist. Das beraubt uns aber nicht des Vorrechtes, die Zuverlässigkeit dieser Dinge zu erkennen. Das Lukasevangelium entfaltet hauptsächlich die Herrlichkeit des Herrn als Mittler. Und wenn wir dieses durch den Geist betrachten, werden wir nach demselbe Bilde verwandelt. Für Lukas wie auch für Johannes war der Herr das Wort. Ich habe mich oft darüber gewundert, warum wir nicht mehr von Christo als dem Worte reden. Es war augenscheinlich eine allgemeine und bekannte Bezeichnung für ihn, denn beide, Lukas und Johannes, gebrauchen sie als einen wohlbekannten Titel. Er übermittelt den Gedanken, dass Gott jetzt in einem Menschen seine Gedanken und seine Natur völlig geoffenbart hat. Wir haben es jetzt mit Dingen zu tun, die die Schöpfung weit überragen. Gott konnte ein Machtwort reden und die Schöpfung ward. Johannes sagt uns, dass ohne dasselbe auch nicht eines ward, das geworden ist. Darin war aber keinerlei Mitteilung der Gedanken Gottes enthalten, noch wurde darin enthüllt, was er seiner Natur und seinem Charakter nach war. Jetzt ist die volle Offenbarung dessen vorhanden, was Gott in seiner Natur, in seinen Gedanken und seinem Herzen ist, und zwar in demjenigen, der als Mensch auf dieser Erde wandelte und von Menschen wie wir gesehen, gehört und bedient worden ist. Ein Mensch, wenn er dazu tüchtig ist, kann eine Uhr herstellen. Gott kann aber durch ein Wort eine herstellen. Durch das Herstellen einer Uhr oder gar einer Welt oder eines Weltalls kämen aber die Gedanken Gottes nicht zum Ausdruck. Das würde das Herz oder den Sinn Gottes nicht ans Licht bringen, aber das Wort tut es. Die Offenbarung ist größer als die Schöpfung. Männer und Frauen wie wir genossen das Vorrecht, Augenzeugen und Diener des Wortes zu sein. Sie hatten das Vorrecht, in seinem Gefolge zu sein, und der Geist Gottes will uns durch die Evangelium das Vorrecht der persönlichen Nähe zum Wort verleihen. Man kann sehen, dass die Apostel und die Heiligen der ersten Zeiten viel über die Größe der göttlichen Offenbarung nachgedacht haben. Sie dachten und sprachen viel über das Wort. Wir denken an Christum als Herrn, als Heiland, als Haupt und als Priester. Und dies sind wunderbare Titel und Wesenszüge. Wie groß und ruhmreich ist er, aber als das Wort. Johannes und Lukas waren sich dessen zutiefst bewusst. In dem Wort brachte Gott das zum Ausdruck, was seinen Sinn und sein Herz erfüllte, ja selbst sein eigentliches Wesen. Es beugt die Seele, wenn man darüber nachdenkt. Es war für die Liebe Gottes eine Notwendigkeit, dass er aus seinem Wesen, seinen Gedanken und seinem Herzen heraus redete und Wesen hatte, die fähig waren, dieses zu schätzen. Es war nicht wie ein königlicher Besuch. Wenn irgendeine große Persönlichkeit kommt, ist Zurückhaltung geboten. Alle müssen dann ehrfurchtsvoll sein. Soldaten sind da, um das Volk zurückzuhalten. Alles wird formell und in ansehnlicher Pracht abgehalten. Doch hier war nichts dergleichen vorhanden. Petrus spricht von der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging. Es war ein demütiger Mensch, der in all den gewöhnlichen Umständen des menschlichen Lebens ein- und ausging. Aber in diesen Umständen brachte er das Wesen und den Charakter Gottes, wie auch seine Tätigkeit, in grenzenloser Gunst und Gnade den Menschen gegenüber zum Ausdruck. Er war das Wort. In Hebräer Kapitel 1 heißt es, dass Gott im Sohne, in der Person des Sohnes, geredet hat. Wir können uns darüber nicht wundern, dass etliche es unternommen haben, darüber zu berichten. Wie hätten sie es auch unterlassen können? Dieweil ja viele es unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen. Menschen sahen und hörten, was sie zum Dienst ihm gegenüber anhielt, war das Wunder, wie er Gott zum Ausdruck brachte. Zum ersten Male sahen und hörten sündige Menschen das Wort. Es wäre sonderbar gewesen, wenn viele es nicht unternommen hätten, eine Erzählung über solche Dinge zu verfassen. Diese Angelegenheiten sind so interessant und wichtig für alle Menschen, dass das Wissen darüber den Wunsch, sie kundzumachen, entfacht. Wir können mit der tiefsten Dankbarkeit sagen, dass diese Dinge unter uns völlig geglaubt werden. Gott hat uns eine besondere Gunst erwiesen, indem er einen aus den Nationen dazu gebrauchte, um dieses Evangelium zu schreiben. Lukas war wahrscheinlich aus den Nationen, und er schrieb an einen aus den Nationen, dessen Name ein Gottliebender bedeutet. Die Tatsache, dass dieses wunderbare Evangelium an einen Einzelnen geschrieben wurde, zeigt, wie es Gott wohlgefällt, sich einem einzelnen Menschen zu offenbaren. Jeder einzelne Leser kann es ganz und gar als ihn selbst gerichtet auffassen. Gott hat uns eine große Gunst erwiesen, indem er Lukas dazu befähigte, in einer göttlichen Weise einen Bericht über diese Dinge zu verfassen. Andere hatten sich darum schon aufs Beste bemüht. Das war aber noch nicht gut genug für uns. Gott gebrauchte den Lukas durch den Heiligen Geist als Mittel für diese Mitteilungen, damit alle diese Dinge betreffend des Wortes uns genau und der Reihe nach kundgetan würden. Es ist die Rücksichtnahme der göttlichen Gnade auf uns. Es ist gut, wenn wir die Gnade, die uns so ein Evangelium gegeben hat, in Ehrfurcht bewundern. Lukas schreibt an einen, der Gott liebt, und nur solche können sein Evangelium in einer geistlichen Weise wertschätzen. Er weist auch auf die Tatsache hin, dass er der Reihe nach schreibt. Er schreibt alles ordnungsgemäß nieder. Somit sollten wir uns bei Lukas nicht nur das, was er schreibt, merken, sondern auch wo und wie er die Dinge einordnet. Es ist wie eine schöne Bildergalerie, aber die Bilder sind nicht irgendwohin aufgehängt. Jedes Bild ist am rechten Platz. Alles ist der Reihe nach. Deshalb können wir die Bilder des Lukas nicht nur einzeln und jedes für sich bewundern, sondern wir können auch sehen, dass jedes Bild in der Reihe seinen rechten Platz hat. Lukas greift Ereignisse auf und ordnet sie genau der Reihe nach ein, und er verfolgt dabei ein gewisses Ziel. Der erste Wesenszug der Methode, den wir bemerken, ist, dass Lukas uns in etwas, was eine priesterliche Atmosphäre genannt werden könnte, einführt. Das will besagen, dass die Dinge, über welche er schreibt, nur in geistlichen Zuständen erfasst werden können. Deshalb stellt es uns zuerst priesterliche Zustände und eine gebetsvolle Atmosphäre vor Augen. Er gießt den Wohlgeruch des Weihrauchs über den Anfang seines Evangeliums und weist dadurch auf Zustände hin, die für das, was Gott im Begriff war einzuführen, passend sind, und auch darauf, dass man in einer priesterlichen Gesinnung an dieses Evangelium herantreten sollte, wenn man seinen Inhalt als geistliche Wirklichkeit erfassen will. Zweifellos ist uns allen sein Wortlaut bekannt, denn Gläubigen ist meistens das Lukas-Evangelium ebenso bekannt wie irgendein anderer Teil der Schrift. Wenn wir es aber mit geistlicher Wertschätzung erfassen wollen, müssen passende Zustände vorhanden sein. Wir finden also hier einen Mann und sein Weib, beide aus der priesterlichen Familie, und sie wandelten beide im Einklang mit dem Licht, das Gott ihnen bis zu dieser Zeit gegeben hatte. Wenn wir nicht in Übereinstimmung mit dem uns gegebenen Lichte wandeln, sind wir nicht in dem rechten Zustande, noch mehr zu bekommen. Diese zwei, Zacharias und Elisabeth, stimmten mit dem ihnen von Gott gegebenen Lichte überein. Sie fürchteten Jehova und wandelten untadelig vor ihm. Und Zacharias erfüllte seinen priesterlichen Dienst des Räucherns. Räucherwerk ist in der Schrift ein Vorbild vom Gebet. Siehe Psalm 141. Und zwar von einer besonderen Art. Ich zweifle nicht daran, dass dieses Evangelium das Aufrichten von priesterlichen Zuständen vor sich hat. Zum Schluss zeigt es uns eine Schar im Tempel, die Gott preist und lobt. Am Anfang des Evangeliums gibt es eine betende Schar im Tempel. Am Ende desselben sind alle ihre Gebete erfüllt worden, so dass sie Gott loben und preisen. Wenn unsere Gebete den Charakter des Räucherwerks tragen, werden sie sicherlich dahin führen, dass wir Gott loben und preisen. Der Psalmist sagt: Lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Unsere Übung sollte darauf hinzielen, ob unsere Gebete diesen Charakter tragen. Nach 2. Mose Kapitel 30 ist Räucherwerk sehr kostbar. Es wurde aus wohlriechenden Gewürzen und reinem Weihrauch zusammengesetzt, aber nach der Kunst des Salbenmischens. Es war rein, gesalzen und heilig. Dies weist auf einen Gott wohlgefälligen Charakter des Gebets hin. Räucherwerk ist Gebet, das im Einklang mit der Gesinnung Gottes steht. Das wunderbarste Beispiel eines Gebets, das wahrhaftig ein Räucherwerk war, ist in Johannes Kapitel 17 zu finden. Jedes Körnchen dieses Gebets war tatsächlich wohlriechend. Wenn wir die Gebete des Paulus für die Kolosser und Epheser lesen, sehen wir in ihnen Gebete, die den Charakter des Räucherwerks tragen. Jedes Körnchen dieser Gebete war wohlriechend vor Gott, denn sie waren der Ausdruck seiner Gedanken für sein Volk. Im Gebet des Herrn finden wir nicht die leiseste Anspielung auf irgendein Fehlen seitens der Heiligen. Auch in den Gebeten des Paulus gibt es gar keine Anspielung auf irgendein Fehlen ihrerseits. Er ist völlig mit den Gedanken Gottes in Bezug auf sein Volk beschäftigt. Das ist Räucherwerk. Ich zweifle nicht daran, dass Zacharias nach diesen Richtlinien gebetet hat. Der Engel sagte: Dein Flehen ist erhört. Vor vielen Jahren hatte er um einen Sohn gebetet, und die ihm gewährte Antwort weist auf die Gesinnung hin, in welcher er gebetet hatte. Er hatte augenscheinlich einen Sohn gewünscht, der in irgendeiner Weise der Ausdruck der Gunst Gottes Israel gegenüber sein sollte. Und der Engel sagte: Deine Gebete sind erhört worden. Du sollst einen Sohn haben, und sein Name soll Johannes heißen, was die Gunst Gottes bedeutet. Und er wird viele der Söhne Israels zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Zacharias hatte sich danach gesehnt, dass die Söhne Israels zum Herrn, ihrem Gott, bekehrt werden möchten. Ein solches Gebet ist wahrhaftig Räucherwerk. Dann stieg der Wohlgeruch des Räucherwerks in diesem Kapitel im Innern des Tempels empor, und das Volk war im Einklang damit. Sie beteten draußen. Wenn wir aus dem Lukasevangelium Nutzen ziehen sollen, werden wir in unserem Kämmerlein, in unseren Haushalten und in unseren Versammlungen beten müssen. Es lohnt sich nicht, daran zu denken, das Lukasevangelium ohne Gebet zu lesen. Der Herr wird in diesem Evangelium besonders als der Mann des Gebets dargestellt. Es gibt wenigstens 7 Fälle, wo er gebetet hat. Uns steht das Vorrecht zu, in unseren Lokalen und in unseren Häusern für das Interessengebiet Gottes zu sorgen. Wenn wir in unserem Kämmerlein beten, werden wir das so kostbar finden, dass wir nicht gern des Vorrechts, in unseren Haushaltungen zu beten, verlustig gehen möchten. Und wir werden wiederum dieses so kostbar finden, dass es uns dazu führen wird, dass wir unser Vorrecht, in der Versammlung zu beten, aufnehmen werden. Gott will nicht stumme Priester haben. Ein solcher kommt seinen eigenen Wünschen nicht nach. Wir haben oft heilige und geistliche Wünsche, aber wir entsprechen ihnen nicht im Glauben, und deshalb müssen wir den Ausdruck des Missfallens Gottes erleben. Gott missfiel der Unglaube des Zacharias, und es ist ihm nicht wohlgefällig, wenn wir unseren Gebeten nicht entsprechen. Wir müssen vielleicht oft bekennen, dass sobald wir uns von unseren Knien erhoben haben, wir durch etwas ganz anderes gekennzeichnet waren als durch das, worum wir gebetet hatten. Dieses Kapitel bringt die Tatsache ans Licht, dass Gott in seiner Gnade, trotz des Unglaubens, der ihm dieses nicht zutraut, mit uns weitergeht. Der Engel sagt: Bis zu dem Tage, da dieses geschehen wird. Das heißt, ob Glauben vorhanden ist oder nicht, werde ich mit meinem Gedanken der Gnade weitergehen. In diesem Evangelium sehen wir eine unwiderstehliche und unauslöschliche Gnade, so dass sogar, wenn ein Mensch betet und seinen Gebeten nicht gewachsen ist, Gott sagt: Ich bin ihnen gewachsen und ich werde sie erhören. Ich werde nicht nur das ausführen, was in deinem Herzen ist, sondern alles, was in meinem Herzen ist. Gott wird dies in seiner beharrlichen Gnade tun. Er erreicht die Erfüllung seiner eigenen Gedanken trotz des Unglaubens. Ich nehme an, dass jeder, der diese ersten Kapitel des Lukasevangeliums gelesen hat, durch die in ihnen geoffenbarte Nähe des Himmels beeindruckt worden ist. Das Evangelium sind die Mitteilungen aus dem Himmel gewissermaßen verschleiert. Ein Engel erscheint dem Josef, aber es geschieht im Traum. Bei Lukas gibt es keine Träume. Ein Traum deutet auf eine gewisse Entfernung hin. Hier fällt uns aber der persönliche und traute Charakter der Mitteilungen aus dem Himmel auf. Zacharias war nicht nur amtlich, sondern auch moralisch ein Priester. Er hatte das Hinzunahen zu Gott im Verborgenen erlebt. Und wie wir bemerkt haben, hat er irgendein Zeichen der Gunst Gottes Israels gegenüber begehrt. Wir haben seinen Unglauben erwähnt. Es ist aber gut, im Auge zu behalten, dass seine Übungen vor Gott sehr aufrichtig gewesen waren und dass sie von Gott beachtet wurden. Und sie wurden durch die frohe Botschaft aus dem Himmel beantwortet. Selbst die Gesinnung Gottes, wie sie im Himmel bekannt ist, wurde dem Menschen auf Erden in der frohen Botschaft verkündigt. Eine himmlische Persönlichkeit erschien dem Zacharias. Es ist interessant zu sehen, dass Engel Namen haben, die das Wesen Gottes zum Ausdruck bringen. Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Und Gabriel bedeutet, Gott ist mächtig. Gabriels gewohnter Platz war es, vor Gott zu stehen. Er wurde zu Zacharias als einer gesandt, der die Gesinnung Gottes so kannte, wie sie im Himmel bekannt ist. Der Engel erschien zu Rechten des Räucheraltars. Es war nicht am ehernen Altar, obwohl das Morgen- und Abendlamm zweifellos dort geopfert worden war. Doch wir sollten nicht vergessen, dass das Blut des Sündopfers auf die Hörner des Räucheraltars gelegt wurde. Lukas führt aber nicht die Seite des Opfers ein. Der Räucheraltar ist der Platz, wo die Mitteilungen aus dem Himmel ankommen. Dieses Evangelium redet nicht vom Hinwegtun durch das Erlösungswerk, obwohl dieses äußerst notwendig ist, sondern vom Räuchern des heiligen Wohlgeruchs vor Gott, an welchem er Wohlgefallen finden konnte. Es ist ein Hinweis darauf, dass die Gunst Gottes den Menschen gegenüber christogemäß ist. Das, was seine Gunst den Menschen zugedacht hat, kam in Christo zum Ausdruck, und als in ihm ausgedrückt, ist es Gott eine Wonne. Gott war im Begriff, einen auf Erden zu haben, an dem er seine Wonne haben konnte, da er seine Gunst den Menschen gegenüber völlig in sich darstellte. Darin lag ein wohlriechendes Räucherwerk für das Herz Gottes. Die rechte ist die günstige Seite. Der Herr stellt die Schafe zu seiner Rechten, und als Bathseba zu Salomo kam, ließ er einen Thron für sie zu seiner Rechten errichten. Es ist der Platz der Gunst. Und hier in Lukas Kapitel 1 bringt er die Gunst Gottes den Menschen gegenüber zum Ausdruck. Die Geburt des Johannes wurde dort verkündigt. Johannes bedeutet die Gunst Gottes. Der große Gedanke im Lukas-Evangelium ist die Gunst Gottes den Menschen gegenüber. Der Himmel kommt der Rechten des Räucheraltars nahe. Lukas verweilt nicht bei der Seite des Opfers, sondern bei der Seite der göttlichen Gunst den Menschen gegenüber. Darum wird der Tod Jesu bei Lukas nicht vom Standpunkt des Opfers dargestellt, sondern eher wie in Hebräer Kapitel 2, so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Es ist die äußerste Gunst Gottes den Menschen gegenüber, wie sie im Tode Jesus dargestellt wird. Die ganze Gnade des Himmels wurde den Menschen in dieser Welt nahegebracht. Die Verkündigung kam durch eine große und himmlische Persönlichkeit zu Zacharias und zu Maria. Sie kam durch einen, dessen Namen die Macht Gottes darstellte, dessen Dienst aber die Tatsache offenbarte, dass Gott in Gnaden den Menschen gegenüber tätig war. Im Lukas-Evangelium wird die Größe Gottes in seiner Gnade den Menschen gegenüber erhoben. Wohl können wir mit David sagen, groß ist Jehova und sehr zu loben, und seine Größe ist unerforschlich. Psalm 145. Später lesen wir in diesem Evangelium, sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes, im Kapitel 9, Vers 43. In diesem Evangelium geht es nicht nur darum, der Not des Menschen gerecht zu werden, sondern um die Offenbarung der Größe Gottes in Gnade. Das Endziel ist, dass Gott an den Menschen wohlgefallen habe. Johannes bekam seinen Namen vom Himmel, und sein Name bedeutet die Gunst Gottes. Zweifellos hatte Zacharias darum gebetet, einen Sohn zu haben, der ein Ausdruck der Gunst Gottes den Söhnen Israels gegenüber sein sollte. Und sein darauf folgender Unglaube beeinträchtigte nicht die Echtheit seiner Übungen vor Gott, noch hinderte er Gott daran, auf diese Übungen dadurch zu antworten, dass er seine eigene Gunst einführte. Noch nie zuvor war in dieser Welt solch ein Ausdruck der göttlichen Gunst gewesen, denn Johannes sollte nicht gleich einem alttestamentlichen Propheten sein, der über die göttliche Dazwischenkunft nur als von einem mehr oder weniger entfernten Standpunkt reden konnte. Johannes sollte der unmittelbare Vorläufer Jesu sein. Deswegen war er groß vor Jehova, indem er die göttliche Gunst den Menschen gegenüber so zum Ausdruck brachte, wie kein Prophet dies jemals getan hat. Gabriel verkündete die Geburt des Johannes als frohe Botschaft aus dem Himmel. Er sollte Zacharias zur Freude und zur Wonne sein. Und viele sollten sich über seine Geburt freuen, denn er würde groß sein vor dem Herrn. Er würde nicht durch natürliche Energie oder Erregung gekennzeichnet sein, Wein und starkes Getränk, sondern dadurch, dass er durch den unumschränkten Willen Gottes mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollte. Er sollte der Ausdruck der unumschränkten Gunst Gottes in Bezug auf die Abtrünnigkeit Israels von ihm sein. Er sollte das Gefäß der göttlichen Kraft und Gnade sein, um viele der Söhne Israels zu ihrem Gott zu bekehren. Als die Söhne Israels von Gott abgewichen waren, erschien die göttliche Gunst, um sie zu Jehova, ihrem Gott, zu bekehren. Alles geschah, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ein Volk musste dafür zugerüstet werden, die aus dem Himmel kommende Gnade zu schätzen. Die göttliche Gunst den Menschen gegenüber, die bald in Jesu zum Ausdruck kommen sollte. Wir alle müssen dafür zubereitet werden, sie zu schätzen, ebenso wie die Söhne Israels dafür zubereitet werden mussten. In Maria sehen wir die Erhebung der göttlichen Gunst mehr als in irgendeinem anderen Falle. Kein menschliches Wesen war jemals der Gegenstand solch einer Gunst wie Maria. Gabriels Gruß an sie lautete: Sei gegrüßt, Begnadigte. Sein Kommen zu ihr wird nicht als eine Antwort auf ihre Übungen dargestellt, sondern als der nicht gesuchte und gesegnete Ausfluss der Gunst des Himmels. Das ist der Charakter des Lukasevangeliums. Der Himmel kommt in diese Welt, um den Menschenkindern göttliche Freude zu bringen. Es ist nicht die göttliche Gunst, die in der göttlichen Vorsehung oder in veränderten Umständen für die Menschen erkannt wird, sondern Gott selbst tritt in einer alles überragenden Gnade hervor, in einer Gnade, die so viel höher ist als die Gedanken der Menschen war, wie der Himmel höher als die Erde ist. In einer Hinsicht steht Maria im Gegensatz zu Zacharias. Zacharias dachte an sich selbst, was zum Unglauben führte. Aber Maria dachte überhaupt nicht an sich selbst. Sie ergab sich Gott, um ein Gefäß zum Ausführen seiner äußerst großen Gedanken der Gnade zu werden. Sie sagte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Worte. Da war kein Gedanke an sich selbst. Elisabeth konnte sagen: Glückselig, die geglaubt hat. Maria ist ein hervorragendes Beispiel in der Schrift von einem Gläubigen. Der Himmel war im Begriff, in grenzenloser Gunst zu den Menschen hervorzutreten, und es gab wenigstens ein von Gott bereitetes Herz, um dieses zu schätzen. Dieser Gedanke wirft die Übung auf, ob wir durch göttliche Gnade zubereitet worden sind, um die in diesem Evangelium entfalteten großen Dinge Gottes zu schätzen. Maria fragte bloß: Wie? Es war eine Frage des Glaubens, nicht des Unglaubens. Sie war nicht stumm. Wie lieblich redete sie. Es muss bemerkt werden, dass sie nicht wie Elisabeth oder Zacharias als vom Heiligen Geiste erfüllt redete. Sie redete aus ihrem Glauben und in ihrer eigenen einfältigen Freude über die Gnade. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heilande. Die Tätigkeit des eigenen Geistes der Maria wird uns vor Augen gestellt. Sie konnte diese Dinge sagen, weil sie ihnen in ihrem eigenen Geiste gewachsen war. Mit seinem eigenen Geiste und Verhältnis zu reden, ist in einem gewissen Sinne größer, als durch die Kraft des Heiligen Geistes zu reden genötigt zu werden, weil wir im ersten Falle eine Person haben, die einsichtsvoll in dem, was sie redet, gestaltet ist. Der Geist kann sich eines Gefäßes wie Bileam bedienen und ihn zwingen, wunderbare Dinge auszusprechen, von denen er selber nichts wusste. Es ist aber etwas Größeres, Dinge über die göttliche Gnade auszusprechen, indem man selbst weiß, wie gesegnet sie sind.